Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam in diese Woche startest. Heute möchte ich mit einer Wunschfolge beginnen, nämlich einem Thema, was ich auf einer Veranstaltung ein wunderbares Gespräch geführt habe und ein Mensch zu mir sagte, hey, darüber solltest du mal eine Folge machen. Und genau das ist jetzt die Folge. Es geht um Silo-Denken. Wie können wir Silo-Denken abbauen? Ein Thema, was viele, viele beschäftigt und immer wieder mal ein Thema ist rund um Silo-Denken. Das habe ich immer wieder gehört und das war jetzt der endgültige Impuls, darüber mal eine Folge zu machen, weil ich möchte mit ein paar Mythen rund um das Silo-Denken und der übergreifenden Arbeit auflösen und die abbauen. Von dem her viel Freude bei der Folge rund um das Thema, wie können wir Silo-Denken abbauen. Ja, es ist schon fast ein totaler Klassiker, der oftmals propagiert wird. Das sind eigentlich so zwei Nummer eins Themen. Das erste Thema ist eigenverantwortlich arbeiten. Wir wünschen uns Menschen und Mitarbeiter, die ihre Sparkasse, ihr Institut so behandeln, als wenn sie ihr eigenes wäre. Und dicht gefolgt von dem Punkt, wir brauchen mehr übergreifende, abteilungsresortübergreifende Zusammenarbeit. Wir möchten die Silos auflösen und eben viel mehr übergreifend miteinander arbeiten. Wenn wir mal schauen, wo kommt es eigentlich her, dann ist es total klar, dass es jetzt in der heutigen Welt, die, egal ob wir sie VUCA oder Barney-Welt nennen oder ganz anders, sie ist auf jeden Fall sehr komplex geworden. Wir haben es mit Mehrdeutigkeiten zu tun, viel Ambiguitäten, also Mehrdeutigkeiten bezogen auf Dinge, die es zu tun gibt. Und letzten Endes ist sie unberechenbar geworden. Und man merkt, dass wir in Organisationen Probleme nicht mehr alleine lösen können, sondern dass wir andere Mitstreiterinnen und Mitstreiter brauchen, die uns dabei unterstützen, Dinge gemeinsam zu bewegen und gemeinsame Erfolge zu haben. Somit ist der Wunsch nach übergreifender Zusammenarbeit und die Notwendigkeit dafür, der ist absolut erkannt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es viele Managerinnen und Manager genau diesen Punkt adressieren. Ich möchte heute aber mit einem Punkt aufräumen, nämlich häufig ist der Gedanke, wie können wir das tun, wie schaffen wir mehr Zusammenarbeit, zu sagen, es ist eine Haltungsfrage. Wir müssen den Menschen nur mehr Appelle liefern, immer wieder darauf hinweisen, dass übergreifende Zusammenarbeit doch so wichtig ist. Wenn Silo-Denken sich breit macht und übergreifende Arbeit nicht funktioniert, dann ist das selten ein Haltungsproblem, sondern meist immer ein Strukturproblem. Und genau darüber möchte ich in dieser Folge mit dir sprechen. Da mal genau hinzuschauen, zu sagen, arbeiten wir wirklich an einem Problem selber oder arbeiten wir eigentlich nur am Symptom? Weil wenn wir mal reingucken in das Thema, wann kooperieren denn Menschen eigentlich ganz wunderbar, dann könnte man das runterreduzieren auf einen wesentlichen Aspekt, der Menschen zur Kooperation fast zwingt, nämlich ein gemeinsames Problem. Das ist eigentlich schon urtypologisch so, wenn wir an die Mammutjagd denken. Irgendwann mal selbst verfeindete, damals waren wir noch alle ja Jäger und Nomaden, und selbst verfeindete Stämme haben sich irgendwie zusammengetan, um gemeinsam einen Mammut zu jagen, weil sie wussten, alleine schaffen wir es nicht, wir haben alle irgendwie Hunger, ich muss mein Dorf ernähren oder hier mein Dörfer gab es ja auch noch nicht, hier meine Gemeinschaft. Somit hilft es einfach nichts, auch wenn ich die anderen blöd finde, ich kooperiere mit denen. Weil wenn wir das Mammut erlegen, dann haben wir alle genug zu essen. Also es gab ein gemeinsames Problem und dann kooperieren Menschen. Das erleben wir heutzutage, wo wir keine Mammuts mehr jagen, immer in Projekten, wo sich Gruppen zusammentun, großartige Ideen entwickeln, gemeinsame Probleme lösen und sich dann, wenn das Problem gelöst ist, auch wieder auflösen. Also ist es so, dass wir sehen, dass eben Leute, wenn ein Ergebnis gemeinsam zu erzielen ist, also es gibt ein gemeinsames Problem, dann kooperieren Menschen auch miteinander. Somit können wir umgekehrt gucken, wenn es kein gemeinsames Problem gibt, also überhaupt keine Notwendigkeit zum Kooperieren, dann ist es eben nur logisch, dass Menschen nicht kooperieren. Und manchmal ist es sogar so, dass es sogar Zielkonflikte gibt. Also durch die Art und Weise, wie ein Unternehmen strukturiert ist, wenn ich jetzt mit meiner Kollegin und Kollegen kooperieren würde, dann würde es negativ auf mich zurückfallen. Also negativ bezogen auf bestimmte KPIs, die ich vielleicht habe, werden dadurch nicht gestärkt. Oder in meinen Zielvereinbarungen oder die Art und Weise, wie ich beurteilt werde durch meine Führungskraft oder durch die Personalabteilung oder wen auch immer, spielt das überhaupt keine Rolle. Also es gibt überhaupt eher keinen Benefit oder wenn einen negativen Benefit, dadurch zu kooperieren. Also konzentriere ich mich lieber auf mein persönliches Ergebnis. Wir erleben das zum Beispiel in den Sparkasseninstituten häufig im Vertrieb, wenn wir über Kundenzuschlüsselungen sprechen. Der Kunde ist einem bestimmten Beraterin oder einem bestimmten Beratungscenter zugeordnet, dann mag es aus der Gesamtunternehmenssicht total sinnvoll sein, wenn jetzt der Kunde im digitalen Beratungscenter anruft oder im Chat ist oder in ein anderes Beratungscenter geht, weil er da vielleicht gerade vorbeigegangen ist oder da arbeitet in der Nähe, dann mag es aus der gesamtökonomischen Sicht des Unternehmens total sinnvoll sein, diesem Menschen ebenso ein grandioses Erlebnis zu bieten, sein Problem zu lösen, ihm zu helfen, ihn vielleicht zu beraten, zu seiner Altersvorsorge und dort eine vollumfängliche Absicherung zu erzielen. Aber aus der Blickwinkel des Mitarbeiters, der rein daran gemessen wird, wie viel Beratungsgespräche führst du mit deinen eigenen Kunden, und eigene Kunden heißt die Kunden, die bei dir zugeordnet sind, da ist es halt nice to have Geschäft, das mit dem zu tun. Das kann man tun, weil man sagt, ich möchte die Gemeinschaft stärken, und schließlich ist es ja auch mein gemeinsames Interesse, dass dieses Unternehmen weiter besteht und dass es dem gut geht. Von dem her schicke ich diesen Kunden natürlich nicht weg zu seiner Betreuerin oder zu seinem Berater, und trotzdem passiert das in der Gegenwart immer wieder. Und da merken wir, es hat noch nichts mit übergreifender Zusammenarbeit zu tun oder nur in Teilen. Ist ja auch eine übergreifende Zusammenarbeit, die unterstützt meine Kollegin, die Betreuerin Origine eigentlich ist. Aber es hat damit etwas zu tun, dass Rahmenbedingungen, also der Kontext, in dem sich Menschen bewegen, zu einem bestimmten Verhalten führen. Und dieses Verhalten können wir beobachten, wie in dem Fall, dass Kunden eben weggeschickt werden. Und wenn wir uns eben als Organisationsdesigner oder als Top-Manager die Frage stellen, dieses Verhalten wünsche ich mir anders, dann dürfen wir überlegen, wie kann ich den Kontext ändern, dass dieses Verhalten sich verändert. Also weg von Appellen, weg von, wir sollten doch gemeinsam übergreifend arbeiten, was unser Interesse ist, all diese Sachen, die sind alle total gut gemeint und auch oftmals gut gemacht. Gleichzeitig bleiben sie meistens eben genau auf dieser Ebene, auf der Appellebene, und mal verfestigt und verfängt es mehr und mal halt weniger. Also müssen wir uns nochmal tiefer gehen und überlegen, was sind eigentlich die wahren Ursachen, die zu Silo-Denken führen. Ich habe es schon mal angerissen am Beispiel der Beraterinnen und Berater, das Thema Zielsysteme. Zielsysteme haben originär Auswirkungen auf das Verhalten von Menschen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Vertrieb anschauen und gehen noch eine Stufe weiter, und es gibt immer noch Institute, die machen Vertriebsrankings, ranken Vertriebseinheiten untereinander. Auch hier immer mit dem guten Gewissen zu sagen, ja, wir möchten ja Wettbewerb schaffen, wir möchten Wettbewerb stärken. Ja, dann oftmals auch so Beispiele immer wie, was wäre denn die Bundesliga ohne Tabelle? Und das ist erstmal per se total nachvollziehbar. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ja, unbedingt, das brauchen wir, das wollen wir. Auch das ist immer ganz spannend. Könnte ich mal eine separate Folge darüber machen, wie sich Menschen unter Beobachtung verhalten. Und Menschen werden ja immer beobachtet. Bei einer Befragung beobachte ich ja auch, als der fragt. Und somit kommen da manchmal Sachen raus, dass Menschen Dinge sagen, die sie vielleicht selber gar nicht so meinen oder außerhalb des Kontexts anders beurteilen würden. Aber das ist eine ganz separate Folge wert. Bleiben wir beim Thema Rankings. Rankings fördern Wettbewerb. Das stimmt. Das sehen wir in der Bundesliga. Nur mit der Unterschied zur Bundesliga und zur Sparkasse oder zur Bank und deren Vertrieb ist, wir haben es mit einem Ranking innerhalb des Unternehmens zu tun. Der Wettbewerb ist draußen, wie im Fall der Bundesliga gegeben. Da wird gerankt mit anderen Bundesliga-Vereinen. Die meisten ranken aber nicht mit der gegenüberliegenden Volksbank oder Sparkasse oder der DiBa etc., sondern es werden Vertriebseinheiten untereinander gerankt. Sprich, das Zielsystem zeigt ja, Wir sind die Konkurrenten. Also wir sagen zwar immer irgendwie wir, aber im Zweifelsfall sind wir Wettbewerber. Das Beratungscenter 1 mit dem Beratungscenter 2, um den Kundenertrag. Und wir erleben das ja so häufig in den ganzen Diskussionen bezogen auf Ertragszurechnungen, wenn dann auch noch Spezialisten hinzukommen und wem gehört jetzt dieser Kunde und wer bekommt jetzt diesen Ertrag. Und manchmal wird dann so lange rumgerechnet und hin und her geschoben, dass manchmal aus einem Euro Ertrag 3 Euro werden, nur um irgendwie allen gerecht zu werden. Und dann merken wir, diese Art von Zielsystemen sind nicht mehr zeitgemäß. Auch das wäre eine Folge wert, das nochmal separat zu machen. Guter Aspekt da an der Stelle, ein kleines Memo an mich selbst. Aber vor allen Dingen merken wir und stellen fest, es ist nicht Kooperation, was wir hier fördern, durch die Art und Weise, wie wir ein Zielsystem aufgebaut haben. Aber auch Reporting-Linien, zu sagen, manche Funktionen berichten an bestimmte Vorständinnen und Vorstände, Ressortzugehörigkeit, wichtig aus strategischer, operativer Sicht und nicht zuletzt aus aufsichtsrechtlicher Sicht. Aber natürlich habe ich hier auch eben strukturell, dass vielleicht manche Dinge nur in einem Ressort reportet werden, im anderen nicht, dass der Gesamtvorstand auf andere KPIs blickt als die einzelnen Ressorts, Konflikte, die entstehen. Und natürlich Eigenoptimierung auf allen Ebenen, dass ich natürlich schaue, die Ziele, die ich habe, an denen ich gemessen werde, dass ich dort Prioritäten setze. Aber dann natürlich auch, wenn wir einen Gesamtprozess uns anschauen, den Baufi-Prozess beispielsweise, dass für den gesamten Prozess von erstem Interesse des Kunden bis hin zu Auszahlung erledigt des Darlehens oftmals unterschiedliche Kennzahlen an unterschiedliche Stelle gemessen werden, was erstmal per se sinnvoll ist. Natürlich kann ich den Vertrieb nicht mit der Durchlaufzeit in der Marktfolge vergleichen, weil auf die Durchlaufzeit in der Marktfolge, wie lange es dauert, aus dem Antrag einen Vertrag zu machen, hat natürlich der Vertrieb nur bedingt Einfluss. Er hat natürlich Einfluss darauf, bezogen auf Qualität, die angeliefert wird, aber wie lange die Auswertungen dauern und dann es zum Vertrag kommt, darauf hat der Vertrieb natürlich keinen Einfluss. Und somit macht es natürlich Sinn, und umgekehrt genauso zu sagen, wie viele Beratungsgespräche führen wir in der Baufinanzierung, macht natürlich keinen Sinn, es in der Marktfolge zu messen, weil natürlich da nicht die Beratungsgespräche stattfinden. Nur wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, ich gucke auf meine KPIs und dann führt es natürlich zu, dass ich jetzt beispielsweise in der Marktfolge, bleiben wir mal bei diesem Gesamtprozess, was ist denn das Interesse am Prozess? Das Interesse am Prozess ist ja, dass das Institut mit den Kunden entsprechender Risikoklasse und Risikoneigung bei gegebener Sicherheitenlage und Bedienbarkeit, also unter Risikoaspekten, gutes Kreditgeschäft macht. Das ist das Ziel. Wir möchten eben Geschäft machen. Und jetzt ist eben die Frage, wenn wir dann den Prozess total zersplittern und eigentlich so für die Gesamtverantwortung niemand mehr irgendwie verantwortlich ist, dann ist natürlich die Frage, entsteht dann Zusammenarbeit? Also wir sehen auch Prozesse und Reporting, Linien und Art und Weise Reports aussehen, KPIs aufgebaut sind, schafft es dann natürlich auch übergreifende Zusammenarbeit oder auch nicht. Und ein letztes Beispiel sind für mich IT-Systeme. Haben wir überhaupt alle Transparenz und die Informationen darüber, um überhaupt gute Entscheidungen zu treffen? Bin ich mir denn eigentlich bewusst, dass mein Verhalten X zu Y führt? Ich merke das auch oft bei der Steuerung, dass vielen Menschen überhaupt gar nicht klar ist, wie geht's uns eigentlich? Wie war eigentlich 2025 das erste Quartal? Wie stehen wir eigentlich gerade da? Wie ist denn unsere Produktion? Liegen wir auf Plan, unter Plan, über Plan? Wo genau auf und ober, unter Plan? Dass das häufig auch noch sehr, sehr stark, wenn wir uns das aufsichtsrechtlich anschauen, ja stark getrennt ist zwischen Markt, Marktfolge und Stäben. Und manchmal Menschen in den Marktfolge und Stäben überhaupt gar nicht wissen, wie geht's uns eigentlich gerade? Und selbst die Menschen im Vertrieb gar nicht wissen, wie geht's uns als Gesamthaus, sondern nur wissen, wie sieht es auf meiner Zielkarte aus? Oder vielleicht maximal noch, wie schaut es in der Vertriebseinheit aus, in der ich zugeordnet bin? Auch dann ist es natürlich so, dass Menschen sich einfach logisch verhalten im Kontext der Strukturen. Von dem her möchte ich dich an dieser Stelle inspirieren. Hört auf, an den Menschen rumzuschrauben. Hört auf mit Appellen. Hört auf an den Leuten. Und oftmals ist ja auch dann nochmal die Führungskräfte dann in der Pflicht zu sagen, ja, wir müssen hier übergreifend zusammenarbeiten. Und natürlich ist es an der einen oder anderen Stelle total sinnvoll, das so zu machen und bringt auch ein bisschen was. Nur der größere Hebel liegt viel, viel stärker im System. Also zu überlegen, was könnten denn für uns gemeinsame, bereichsübergreifende KPIs sein, an denen wir uns allen messen lassen. Nehmen wir den Net Promoter Score. Wie zufrieden sind eigentlich unsere Kundinnen und Kunden und wie groß ist der Anteil von Fans und Nicht-Fans? Haben wir da nicht alle eine Verantwortung daran, egal ob ich jetzt im Vertrieb oder im Stab oder in der Marktfolge sitze? Ist es nicht das Interesse von uns allen, dass im Unternehmen wir eben Kunden wunderbare Erlebnisse liefern, die deshalb der Meinung sind, wir haben hier den richtigen Finanzpartner gewählt, deshalb mehr Produkte kaufen und deshalb auch mit den Produkten sie Erträge machen? Oder haben wir nicht alle Einfluss auf Durchlaufzeiten, zum Beispiel von Prozessen, wenn ich irgendwie dreimal der Vorchecker Unterlagen zurückschicken muss oder weil sie gar nicht erst da sind, anmahnen muss? Natürlich dauert es dann eben ewig, bis vielleicht eine Baufinanzierung zugesagt wird. Kann dann nicht jeder dann seinen Beitrag dazu leisten, eben mit Qualität das Gespräch zu führen und anzuliefern, aber eben auch hinten raus, wenn es ein Fall ist, da auch dann zügig in die Bearbeitung zu gehen? Also überlegt mal, was könnten bereichsübergreifende KPIs sein, die hilfreich sind. Gleichzeitig erleben ihr es ja auch beim Thema Projektstrukturen, das ist das beste Beispiel. Dort wird es ja meistens sehr, sehr gut geschafft, Linienstruktur aufzubrechen. Es braucht gemeinsame Verantwortung. Gemeinsame Verantwortung versus einzelne Bereichsziele. Und eben die Incentivierung, wenn es überhaupt Incentivierung gibt, auch hier ist ja oftmals so eine Schieflage da, dass es so Incentivierungen gibt im Vertrieb, vielleicht noch aus eurer Vorzeit, aber wenig für den Gesamterfolg der Sparkasse oder des Instituts, sondern nur für Einzelsachen. Und da ist dann auf einmal so, die Mitarbeiter haben ihre Ziele erreicht, aber irgendwie im Gesamtunternehmenskontext reicht es immer noch nicht. Und eigentlich könnte man nichts ausschütten, muss aber doch ausschütten, weil irgendwelche Zielkriterien auf irgendwelchen Einzelzielkarten irgendwas sagen und am Schluss passt irgendwie alles nicht mehr so wirklich zusammen. Also auch hier zu gucken, wie könnt ihr die Menschen am Gesamterfolg des Unternehmens beteiligen? Hier gibt es schöne Beispiele, wo eben Sparkassen Verträge haben, wo zum Beispiel das Top-Management, also alle die, die direkt an den Vorstand berichten, nach gleichen Kriterien gemessen werden an ihrer variablen Vergütung, nämlich nach dem Gesamterfolg, Betriebsergebnis nach Bewertung der Sparkasse. Und somit ist es eben vollkommen egal, ob ich jetzt die Leiterin Marktfolge oder Leiter der Orga bin oder Leiter des Vertriebsmanagements bin. Ich habe ein originäres Interesse, dass wir hier gemeinsam im Führungsteam dafür sorgen, dass unsere Sparkasse erfolgreich ist, weil daran partizipieren wir alle gemeinsam, wenn wir eben ein herausragendes Jahr dahingehend haben. Somit guck mal hin, weniger darauf, warum verhalten sich die Menschen so und dann müssen wir appellieren, dass sie sich anders verhalten, sondern was fördert dieses Verhalten? Meine Lieblingsfrage, viele kennen die von euch, ist immer, die Menschen, die sich anders verhalten, wie ich es mir wünsche, warum verhalten sich die so? Worauf berufen die ihr Verhalten? Weil aus meiner tiefen Überzeugung, nicht nur meine Überzeugung, sondern viele Soziologen, die darüber spannende Forschung gemacht haben, verhalten sich Menschen immer positiv. Positiv und kontextbezogen. Das heißt, selbst das Verhalten, was uns überhaupt nicht gefällt, was wir uns anders wünschen, ist aus Blickwinkel des Individuums ein positives Verhalten. Und wir dürfen uns die Frage stellen, als Topmanager und Topmanager oder Berater oder Organisationsdesigner, wie müssen Strukturen, Abläufe, Prozesse, Kompetenzsysteme, Steuerungssysteme, Beurteilungssysteme gestaltet sein, dass das Verhalten rauskommt, was wir haben wollen. Weil im Idealfall möchte ich ja Zusammenarbeit haben und übergreifende Arbeit haben, selbst wenn sich die Menschen nicht verstehen. Nehmen wir das Beispiel, die Leiterin Vertrieb und der Leiter Vertriebsmanagement werden total verfeindet. Dennoch muss ich sicherstellen oder möchte ich sicherstellen aus einer Top-Management-Perspektive, dass wir im Vertrieb performen, dass wir gemeinsam, weil das ist das Zentrum letzten Endes im Kundengeschäft, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Und da ist eben die Frage, wie gelingt uns das? Und ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen inspirieren in die Richtung KPIs, Reporting-Linien, IT-Systeme, haben wir Datentransparenz bezogen auf, kann ich überhaupt beurteilen, wie geht es uns gerade und Prozesse mit zu lanken, weil wer Zusammenarbeit wirklich will, der muss sie in der Organisation wirklich verankern und eben schauen, welche Strukturen verhindern sich die Zusammenarbeit, die wir uns aktuell wünschen. Denn Kooperation entsteht nicht durch Appelle, sondern durch gemeinsame Probleme. Und diese gemeinsamen Probleme gilt es strukturell zu erzeugen, damit sie gemeinsam auch strukturell gelöst werden können. Und Menschen müssen eben eher weniger lernen, mit gemeinsam zu kooperieren, sondern wir müssen in Organisationen aufhören, sie systematisch davon abzuhalten, zu kooperieren. Also wir müssen genau die umgekehrten Blickwinkel einnehmen und uns überlegen, was können wir tun, um hier viel, viel stärker noch Kooperation zu fördern. Und ich hoffe sehr, dich damit ein bisschen inspiriert zu haben, nachzudenken, weil das ist der entscheidende Nachteil dieser systemischen Weise, auf Organisationen zu blicken. Es gibt keinen Ansatz, der für alle passt, sondern es ist das gemeinsame, das macht aber auch Freude, das zusammen zu tun, strukturierte Nachdenken, wie ist es bei uns? Und ich hoffe sehr, dass es mir gelungen ist, dich dazu zu inspirieren. Was sind die strukturellen Themen bei dir im Institut, die dazu führen, dass sich die Menschen anders verhalten, als du es dir vielleicht wünschst? Und ich freue mich sehr, wenn du deine Erkenntnisse mit mir aus dem Nachdenken teilst. Ich werde auch, wie zu jeder dieser Folge, wieder einen LinkedIn-Post machen und freue mich da über dein Feedback und gleichzeitig natürlich jederzeit stehe ich fürs gemeinsame Nachdenken zur Verfügung oder freue mich, wenn du deine Gedanken via Mail mit mir teilst. Jetzt erstmal frohes Nachdenken und eine ganz wunderbare Woche für dich. Ja, ich hoffe sehr, dass dich diese Folge zum Nachdenken angeregt hat. Wie kannst du dafür sorgen, dass du in deinem Institut vielleicht noch mehr Flow in der Zusammenarbeit hinbekommst? Nochmal danke an die Inspiration zu dieser Folge. Das war der letzte Kick, das Gespräch bei einer Veranstaltung zu sagen, mach doch mal da eine Folge. Von dem her liebe Grüße an der Stelle an die Person, die mich inspiriert hat. Vielen Dank dafür und ich freue mich, wenn du in 2 Wochen wieder mit mir gemeinsam in die Woche startest und diesen Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Jetzt erstmal eine Woche im Flow und bis in 2 Wochen.